Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir stellen uns heute früh unter einen Abschnitt aus den ersten Blättern unserer Bibel, aus der Schöpfungsgeschichte, 2. Mose 2. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete das Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, es würde mich mal interessieren, was Sie so bei sich gedacht haben, als Sie diesen Abschnitt hier gehört haben. Können Sie das einfach so hinnehmen? Oder sträubt sich in Ihrem Inneren etwas gegen diese doch ziemlich naiv klingende Geschichte? Es gibt ja kaum ein Kapitel in der Bibel, dazu gehört übrigens auch der Abschnitt über die Erschaffung der Frau, über den so viel gespottet und gelächelt wurde und wird, wie über diesen Abschnitt. Und ich weiß, dass selbst treue Bibelleser oft hilflos vor dieser Geschichte stehen und deshalb diesen Abschnitt möglichst bald überblättern und sehr in Verlegenheit kommen, wenn sie sogar darauf angesprochen werden. Wie kann man uns aufgeklärten, naturwissenschaftlich gebildeten Menschen so eine primitive Geschichte zumuten? So heißt es dann. Aber liebe Gemeinde, ich muss Ihnen sagen, dass mir gerade dieses Kapitel aus der Schöpfungsgeschichte besonders lieb und wertvoll ist, weil jedes Wort, jeder Satz, jede Aussage so viel beinhaltet und so viel aussagt, dass man es überhaupt nicht ausschöpfen kann, schon gar nicht in einer einzigen Predigt. Aber das, was den Zugang zu dieser Geschichte so schwer macht oder gar versperrt, ist die Tatsache, dass wir meistens mit dem falschen Schlüssel drangehen. Der biblische Schöpfungsbericht ist keine naturwissenschaftliche Abhandlung, die der Frage nachgeht, wie ist denn diese Welt entstanden? Oder wie bin ich denn der Mensch geworden? Sondern der biblische Schöpfungsbericht ist ein großartiges Glaubensbekenntnis, das Antwort gibt auf die Frage, wer hat denn diese herrliche Welt, diesen gewaltigen Kosmos, wer hat denn mich, den Menschen, so wunderbar geschaffen? Und was ist eigentlich der Sinn und der Inhalt meines Daseins? Was ist denn eigentlich das Ziel meines Lebens? Was bin ich, der Mensch? Zu diesen Fragen, liebe Gemeinde, schweigt die Naturwissenschaft. Darauf eine Antwort zu geben, ist nicht ihre Aufgabe. Das tut die Bibel. Lassen Sie mich jetzt aus der Fülle dieser Geschichte 5 Antworten herausgreifen. 5 Antworten auf die Frage, was bin ich, der Mensch? Erste Antwort: Ich bin der von Gott Geschaffene. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Liebe Gemeinde, hier an dieser Stelle kann jeder oder jede von uns ihren eigenen Namen einsetzen. Denn das, was hier in diesem Kapitel beschrieben wird, ist nicht nur einmal in grauer Vorzeit geschehen, sondern das wiederholt sich jedes Mal, wenn ein Mensch gezeugt wird oder wenn ein Mensch das Licht der Welt erblickt. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Ich bin also, ihr lieben Freunde, kein Zufallsprodukt, nicht das Ergebnis der Laune irgendwie meiner Eltern, sondern wir alle sind von Gott gebildet, so wie wir sind. Schon von unserer äußeren Konstitution her, mit allen Anlagen, die wir mitgebracht und mitbekommen haben. So wie wir sind, haben wir unsere Bestimmung. Und mit jedem von uns will Gott seine Geschichte machen. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Das heißt aber auch, jeder und jede von uns ist von Gott gewollt. Auch wenn uns unsere Eltern vielleicht nicht gewollt haben und uns das ein Leben lang haben spüren lassen, das gibt es. Gott hat uns gewollt. Nicht wahr, ihr lieben Freunde, welch große Bedeutung, welch ungeheuren Wert legt das auf jedes einzelne Leben, auch auf das Ungeborene, über das man heute oft so grausam verfügt. Die abgetriebenen Kinder werden einmal Anklagen fragen, mit welchem Recht habt ihr uns getötet? Gott hatte uns gebildet, er hat uns gewollt. Aber nun, ihr lieben Freunde, nun kommt etwas, was es uns schwer macht, was uns vielleicht abstößt. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Wenn man eine gute Fantasie hat, dann sieht man förmlich Gott wie einen Handwerker, wie einen Künstler dastehen, wie er die Ärmel hochkrempelt und aus der Ackererde einen Menschen formt, wie so ein Kunstwerk, wie so eine Statue. Aus Erde vom Acker. Aber ihr lieben Freunde, ist denn das so naiv? Drückt sich hier in diesem Bild nicht eine ganz tiefe Wahrheit aus? Ich, der Mensch, bin Geschöpf, wie jedes andere Geschöpf auch. Ohne Gottes Eingriff wäre ich Erde vom Acker, sonst nichts. Und wir kennen ja das Wort, das wahrscheinlich bei jeder Beerdigung gesprochen wird. Von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Das heißt, ihr lieben Freunde, ich bin ein Erdwesen, gezeichnet von der Vergänglichkeit. Aber eben nicht nur das. Denn, und liebe Gemeinde, jetzt kommt etwas ganz, ganz Wesentliches. Gott, der Herr, blies diesem Erdwesen den Odem in seine Nase, so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Können Sie sich denken, was das heißt? Jeden Atemzug, ihr lieben Freunde, jeden Atemzug habe ich meinem Gott zu verdanken. Aber nicht nur das. Meinen Lebenswillen, meinen Tatendrang, meine Freude, die Sehnsucht, die Hoffnung, das Glück, die Möglichkeit zu lieben, ja, meine ganze Vitalität kommt von ihm. Wenn er den Odem des Lebens wegnimmt, zurückzieht, dann bin ich wieder Erde vom Acker. Zerfalle ich wieder zu Staub. Da wird der Adam, so heißt ja Mensch auf Hebräisch, da wird Adam, der Mensch, wieder zu Adama, der Erde. Atmender Staub bin ich. Atmender Staub. Und um diesen nimmt sich Gott der Herr an. Macht ihn, diesen atmenden Staub, zu seinem Bundesgenossen. Und gibt ihm diese großartige Zusage, ich bin der Herr, dein Gott. Und um diesen atmenden Staub zu retten, opfert er sogar seinen Sohn, ein Stück von sich selbst. Wird es uns da nicht wieder aufs Neue deutlich, wie überheblich, wie arrogant und wie wenig dankbar wir gegenüber unserem Schöpfer sind? Was bin ich, der Mensch? Zweite Antwort: Ich bin Ebenbild Gottes. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch, ich, Ebenbild Gottes, was heißt denn das? Bin ich denn so ein kleiner Herrgott? Oder sehe ich schließlich aus wie Gott? Der Mensch, Ebenbild Gottes, meint das etwa meine äußere Erscheinung? Meint es das Göttliche in mir? Sicher nicht. Ich bin und bleibe Geschöpf Gottes. Ebenbild Gottes, das bedeutet, ich bin sein Gegenüber. Und nun, ihr lieben Freunde, will ich Sie auf eine Kleinigkeit hinweisen. Dort, wo es im Schöpfungsgericht um die Tiere geht, Sie können es nachlesen, dort, wo es um die Tiere geht, da heißt es, und Gott sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Und da, wo es um den Menschen geht, da heißt es, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Merken Sie den Unterschied? Das ist also das Geheimnis der Ebenbildlichkeit Gottes. Gott redet den Menschen an und der Mensch kann hören, kann verstehen, ja, er kann sogar antworten. Der Mensch ist Gottes Gesprächspartner. Und hier an diesem Punkt, ihr lieben Freunde, unterscheidet sich der Mensch von jedem Tier, auch von dem intelligentesten Affen in der Wilhelma. Dass Gott mich, den Menschen, persönlich anspricht und mir seine Liebe deutlich macht, dass er mir deutlich macht, was er von mir will, dass er mich beauftragt und dass ich ihn mit meiner Liebe beantworten kann, darin habe ich als Mensch meine ganz besondere Würde, meinen Adel. Und in diesem persönlichen Verhältnis zum lebendigen Gott liegt mein wahres Menschsein, liegt das eigentliche Leben des Menschen, diese Verbindung zum Schöpfer. Der Kirchenvater Augustin hat es so ausgedrückt: Herr, du hast uns zu dir hin geschaffen, zu deinem Ebenbild. Und mein Herz ist unruhig, bis es ruht Gott in dir. Und hier merken wir die Unruhe vieler Menschen, weil sie diese Geborgenheit in der Gegenwart Gottes nicht erfahren haben. Was bin ich, der Mensch? Dritte Antwort: Ich bin der von Gott Versorgte. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden und setzte den Menschen hinein. Gott hat also den Menschen nicht nur erschaffen, sondern er versorgt uns auch. Er selbst pflanzt den Garten. Das heißt, die Nahrung, die wir haben, wächst uns zu durch Gottes Güte. Wir können nur Gebrauch machen von dem, was Gott uns wachsen lässt. Und Gott, und das ist nun das Besondere, ihr lieben Freunde, Gott pflanzt genug für alle Menschen. Und es ist nachgewiesen, dass bei gerechter Verteilung der Güter jeder Einwohner unserer Erde genug Nahrung und Kleidung hätte. Aber sind es nicht wir Menschen, die durch unsere Profitgier, durch den übertriebenen Luxus, den wir betreiben, durch die wahnsinnigen Kriege überall, ja einfach durch unseren Egoismus, die guten Gaben Gottes verschludern, missbrauchen und vernichten? Ihr lieben Freunde, Gott gönnt uns doch, dass wir uns freuen. Und Gott gönnt uns auch, dass wir genießen. Aber wir Menschen haben auch die Freiheit, einmal auf etwas zu verzichten, zugunsten der Hungernden oder zugunsten der Menschen, die auf der Schattenseite dieser Erde leben. Diese Freiheit haben wir. Ein Tier hat diese Freiheit nicht. Und damit sind wir bei der vierten Antwort auf die Frage, was bin ich, der Mensch? Ich bin der von Gott zur Freiheit Berufene. Ich bin der von Gott zur Freiheit Berufene. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Hier, ihr lieben Freunde, kommen wir wieder an eine Stelle, an der in doppelter Weise deutlich wird, was uns Menschen von den übrigen Geschöpfen unterscheidet. Und Gott, der Herr, sprach zu den Menschen. Das ist also das Erste. Gott spricht also mit dem atmenden Staub und der Mensch kann hören, der Mensch kann verstehen, der Mensch kann sogar antworten. Aber was sagt nun Gott zu dem Menschen? Er gibt ihm zunächst die ganze Erde frei als Existenzgrundlage. Großartig, du darfst essen von allen Bäumen. Aber dann kommt eine Schranke. Von einem Baum sollst du nicht essen. Dieser Baum, liebe Gemeinde, markiert eine Grenze. Eine Grenze zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Auf der einen Seite steht Gott, auf der anderen Seite der Mensch, der im Grunde auf Gott angewiesen ist. Und der Mensch wird nun gefragt, ob er den von Gott zugewiesenen Platz als Geschöpf annehmen will oder nicht. Der Mensch hat also die Freiheit, die guten Gebote Gottes als Richtschnur, als Maßstab seines Lebens anzuerkennen und zu benutzen oder nach eigenem Gutdünken als Geschöpf so zu leben, ohne den Schöpfer, ohne auf ihn zu hören, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen. Es ist dann ihm zum eigenen Schaden. Ihr lieben Freunde, wir Menschen sind also keine Marionetten, die von Gott gegängelt werden, sondern wir sind von Gott, unserem Schöpfer, mit einem freien Willen begabt. Und das ist doch eine besondere Würde. Aber das legt uns natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung auf unser Leben und auf unser Tun. Gott bietet uns einen bestimmten, großartigen Raum an, mit ihm zu leben. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Angebot annehmen oder nicht. Vor dieser Frage, liebe Gemeinde, steht jeder und jede von uns immer wieder. Will ich unter Gott leben oder will ich mein Leben selbst gestalten, nach eigenem Gutdünken und nach dem, was mir gerade so passt? Was bin ich, der Mensch? Fünfte Antwort. Ich bin der von Gott Beauftragte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Liebe Gemeinde, wir meinen ja immer wieder, die Arbeit, die wir zu leisten haben, sei irgendein Laster. Aber das ist ein Irrtum. Die Arbeit gehört zum Menschen von Anfang an. Gott will nicht, dass wir nur faule Nutznießer seiner Gaben sind. Seine Fürsorge enthebt uns nicht der Arbeit, sondern sie ermöglicht es. Die Arbeit gibt uns Sinn, gibt Inhalt unserem Leben. Unsere Arbeit ist also ein Aufnehmen, ein Verarbeiten, das Zubereiten dessen, was uns der Schöpfer gibt. Unser menschliches Tun ist immer in Gottes Tun eingewickelt. Nur ist uns leider diese Tatsache weitgehend gar nicht mehr bewusst. Oder wir wollen es einfach nicht wahrhaben. Sonst wären wir ja abhängig, sonst wären wir nicht mehr autonom. Wenn ich heute jemand frage, der eben ein Haus gebaut hat, wie hast du das hingekriegt? Dann wird er sagen, natürlich durch meine Weisheit, durch meinen Fleiß, durch meine Sparsamkeit. Und wenn man dann weiter fragt, ja und? Dann hört es auf. Alle guten Gaben, alles was wir haben, so beten wir immer wieder am Tisch, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Dass er ihn bebaute. Liebe Gemeinde, Gott hat uns diese wunderbare Erde, diesen herrlichen Garten, als Existenzgrundlage anvertraut. Aber dabei auch geboten, ihn zu bewahren. Das heißt, verantwortlich, behutsam, schonend, an die folgenden Generationen denkend, mit ihm umzugehen. Ich muss Ihnen jetzt keinen Vortrag halten über das katastrophale Dilemma, in dem sich unsere Umwelt und dem wir uns befinden. Das hören und sehen und riechen wir ja jeden Tag, wenn wir nicht gerade Vogelstrauß-Politik betreiben. Und viele von uns müssen es ja schon am eigenen Leibe erfahren. Es wäre nun das Verkehrteste, würden wir jetzt auf andere zeigen, zum Beispiel auf die Industriebosse oder auf die Politiker oder auf besonders gewissenlose Zeitgenossen oder profitgierige Ausbeuter, wenn wir sie dafür verantwortlich machen würden. Sicher haben sie auch ihren Teil dran. Aber jeder und jede von uns kann seinen Teil dazu beitragen, auch im kleinen und kleinsten Rahmen, in dem wir uns bewegen, verantwortlich, behutsam, schonend, an nachfolgende Generationen denkend, mit unserer Umwelt umzugehen und andere dazu zu animieren. Ihr lieben Freunde, lassen Sie uns danken für diese wunderbare Schöpfung, die uns Gott geschenkt hat. Lassen Sie uns danken für uns selbst, für unseren Leib, für unser Leben, das er so wunderbar eingerichtet hat. Lassen Sie uns umkehren, zurückkehren zur Grenze, die wir alle miteinander immer wieder überschreiten, zu den guten Geboten Gottes und ihm bekennen. Vater, wir haben gesündigt gegen den Himmel und gegen die Erde, die du uns geschenkt hast. Vergib uns und hilf uns immer wieder zu einem Neuanfang. Amen.